Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 von Schön war's, dem Gesprächsraum für Leben und Tod. Mit mir im virtuellen Podcaststudio ist heute wieder in Tübingen Thomas Knöller.
Hallo in die Runde.
Und ich heiße und bin Fabian Schwarz und ich komme aus Remseck bei Ludwigsburg, bei Stuttgart. Thomas, ich habe jetzt im Vorfeld auf diese Folge mal so ein bisschen recherchiert und ich bin auf eine Karikatur gestoßen. Da sind zwei Kirchen, also zwei Kirchengebäuden, die stehen nebeneinander und die eine Kirche sagt zu der anderen, weißt du, Weihnachten sind wir wieder voll wie die Strandhaubitzen. Und das ist natürlich immer schön, wenn man so Karikaturen erzählt, aber ich fand das sehr, sehr, sehr treffend, sehr schön, sehr rund. Wie nimmst du es wahr? Sind die Kirchen Weihnachten wirklich immer so voll wie die Strandhaubitzen?
Ja, müsste ich in der Kirche sein, um es beurteilen zu können.
Ja, bist du.
Zwinker, Zwonker. Nein, wir sind ja beide noch zahlende Mitglieder der katholischen Kirche.
Stand
das
heute.
Das vermutet man ja bei freien Rednern oft gar nicht, weil man denkt ja entweder oder. Aber ja. Wir beide sind ja gern leidende Mitglieder der katholischen Kirche, zahlen dafür auch. Und arbeiten natürlich auch dann freiberuflich, weil von irgendetwas müssen wir unsere Kirchensteuern zahlen. Das heißt, jetzt natürlich Zwinker, Zwonker, Spaß beiseite. Ich kenne es als Ministrant, du natürlich auch, die Weihnachtsgottesdienste, Krippenspiele. Ja. Bei uns war es immer 16 Uhr, da war dann ein Kinderchor gesungen. Das war natürlich super, gell, für alle Familien mit Kindern. Da war es probevoll, da waren tatsächlich dann Ordner da. Und da musste ich so lachen, weil es gab schon ein paar Jahre auf dem Puckel.
Ja.
Auf katholisch.de gibt es, oder auf dem YouTube-Kanal von katholisch.de gab es ein so goldiges Video. Da haben die quasi diesen Joke, den du gerade von den zwei Kirchen, da sind wir wieder voll, haben die dann inszeniert mit dem Weihnachtsgottesdienst und die Stewardess macht im Gottesdienst eine Ansage wie eine Flugbegleiterin. Also ne, die Notausgänge befinden sich vorne in Reihe 2, sitzt immer Frau Müller, bitte nicht ihren Platz besetzen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie gerade sitzen oder stehen müssen, achten Sie drauf, was die anderen machen. So. Also die so wieder an Gottesdienstknigge im Stewardess-Format ist auch sehr witzig. Das trifft, also es greift ja auch diesen Nerv auf an Weihnachten, ist die Hütte voll und ich würde sagen, ja, stimmt noch immer.
Das stimmt. A Fun Fact zu diesem Video, das ist, glaube ich, vom Bistum Essen, wenn ich mich richtig täusche. Also wenn du das Video meinst, dann sind da ein, zwei Gags in dem Video auch von mir.
Mhm. Echt? Ja, klar, Bistum Essen.
Ja. Ja. Die haben da so gesagt, ja, wir brauchen noch ein paar Ideen und ich glaube, weiß ich gar nicht mehr was, aber so ein, zwei Sachen haben es, glaube ich, reingeschafft tatsächlich. Klammer zu. Ja, das ist ja auch ganz interessant, wenn man zum Beispiel mal guckt, so Religionsmonitor von der Bertelsmann Stiftung habe ich mal im Vorfeld geguckt, dann waren 2013 noch, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig sage, 47% haben angegeben, dass sie einen starken Gottesglauben haben und 21% haben angegeben, dass sie gar keinen Gottesglauben haben und 2023, also vor 2 Jahren, haben 38% angegeben, dass sie einen starken Gottesglauben haben und 25%, dass sie gar keinen Gottesglauben haben. Also da verändert sich ja ganz viel und trotzdem ist es ja spannend, dass die Leute dann an Weihnachten in die Kirche gehen, oder? Das ist doch eigentlich, also warum geht man dann Weihnachten in die Kirche?
Ich glaube, das klingt jetzt, wie wenn ich einen Witz machen würde, aber es ist jetzt tatsächlich ernst gemeint. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, weil man es immer schon so gemacht hat oder weil sich es gehört.
Mhm. Da sind wir wieder bei den Konventionen, die wir letzte Folge.
Genau, genau. Und das wäre natürlich auch, ich glaube, dass wir beide schon auch heute nochmal definitiv hinter die Konvention gucken müssen und auch gucken wollen und auch gucken können. Na, ich glaube, wir können das schon auch schön dechiffrieren und dekodieren, was da dahinter steckt. Die Konventionen tragen und ich glaube, es ist auch vielen wichtig, was zu pflegen, was Teil der eigenen Erinnerungsgeschichte ist. Also ich glaube, so viele, die sagen, ich war als Kind ganz oft im Weihnachtsgottesdienst und dieses Gefühl, vor einem geschmückten Christbaum zu stehen und die Geschenke liegen drunter und davor war man noch irgendwie im Gottesdienst vor der Bescherung oder dann hat man Kartoffelsalat oder was es auch dann immer an Traditionsessen gab, gegessen. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Starkes. Und das zeigt sich an Weihnachten wahrscheinlich so stark wie bei keinem anderen Fest entlang des Jahreskreises. Was es auch noch gibt rund um Weihnachtsgottesdienste und warum man dann auch in die Kirche geht, ist, dass viele sich wahrscheinlich als Alibi oder als Begründung die eigenen Kinder dann borgen und sagen, ich mache es ja nicht für mich, ich mache es ja für die Kinder. Ja, weil für die ist es ja so schön. Ne? Und ich glaube, dass dann viele wahrscheinlich sich und das eigene innere Kind mitmeinen. Also sie machen es natürlich für die real existierenden Kinder, aber sie machen es wahrscheinlich auch fürs eigene innere Kind mit, damit das auch nochmal in diese unschuldige Weihnachtsstimmung reinkommen kann, wo es dann irgendwie klar war, so staunend vor diesem beleuchteten Baum zu stehen. Und dahinter, wir haben es ja schon angedeutet mit den Konventionen, steckt ja schon so ein Gefühl, ich will mit meiner Geschichte wieder verbunden sein. Mhm. Und dieses, ich will wieder mit meiner Geschichte verbunden sein, das hat einen ganz besonderen Charme. Fabian, erlebst du, wo würdest du an deiner Weihnachtserfahrung sagen, das ist ein Element, da spüre ich mein Verbundensein mit meiner Geschichte, wenn Essen, Ritual, Baum, irgendetwas in der Art auftaucht?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil sich schon auch viel geändert hat und ich merke, dass Weihnachten nicht mehr die Bedeutung hat, die es natürlich als Kind, vielleicht auch noch als Jugendliche hatte. Ich merke es aber schon noch, wenn ich mit meinen Kindern im Krippenspiel bin. Also ich habe da früher auch, du auch, weiß ich gar nicht, es klang gerade so ein bisschen an, hast du?
Ja, große Kinderchorkarriere bis zum Josef.
Kinderchor sogar. Also Krippenspiel war bei uns halt immer Theater, nichts mit Chor. Aber da habe ich viele Jahre mitgemacht und das war immer schon so ein Highlight. Und dann ist man ins Krippenspiel gegangen, du hast ja schon gesagt, 16 Uhr. Und danach ist man dann heim und dann hat da das Christkind schon die Geschenke verloren gehabt, irgendwie, das war ganz komisch. Und das, da merke ich schon, da bin ich schon auch wieder verbunden mit meiner Geschichte. Also das ist schon sehr, sehr vertraut, auch wenn es eine andere Kirche ist. Und dann schon auch so diese Unruhe von meinen Kindern, wenn es darum geht, irgendwie jetzt, kann man jetzt endlich mal dieses scheiß Geschenk auspacken oder was ist da drin, ja, und so. Ich habe das dann früher schon irgendwie als kleiner Bub irgendwie schon ganz ganz gut ausgehalten oder so getan, so, nein Mutter, lass uns erst mal ein Weihnachtslied noch hier im Wohnzimmer singen, bitte. Und nein, nein, wir essen erst. Aber ja, also so diese, da ist schon, also das hat lang nicht mehr dieses Funkeln und dieses Besondere, das es als Kind hatte. Aber das sind schon so Momente, wo ich schon arg verbunden bin. Und dann ist es, glaube ich, schon so dieses, das ist, glaube ich, vor allem das, so dieses Zusammensein mit anderen, die Gemeinschaft zu haben, mit der Familie, irgendwie dann auch diese Tage danach, dann zwischen den Jahren, das finde ich ja immer auch ganz besonders.
Ich glaube, dass es auch gar keine Überraschung ist, dass wir beide, du jetzt auch auf deine Worte und ich vorhin mit meinen ja auch, dass wir beide gar nicht so sehr jetzt groß abheben, welche spirituell, religiös, liturgisch, christlichen Punkte uns jetzt an Weihnachten ertragen. Also die gibt's auch. Aber die Schlagwörter, die ich bei dir gehört habe, waren ja Zusammensein, Familie, Gemeinschaft, Dazugehören. Und ich finde, das ist wahrscheinlich, weil wir uns ja auch dann bei dieser unter Anführungszeichen Weihnachtsfolge, die wir heute haben, auch gefragt haben, so wie viel Christliches oder wie viel Religiöses steckt denn da noch in Weihnachten drin? Und egal wie viele jetzt nach Bertelsmann-Studio und Glaubensmonitor sagen, dezidiert Glaube ja, dezidiert Glaube nein oder irgendwas in diesem diffusen Feld dazwischen. Ich glaube, wo sich wahrscheinlich alle, die in diesen Gottesdiensten oder zu Hause sitzen, treffen, ist, an Weihnachten ist irgendetwas in mir ganz tief berührt, das wieder Gemeinschaft erleben will. Und das ist in einem therapeutischen Kontext ist mir mal das Bild begegnet, dass das Schmerz immer etwas verbunden hat, also zumindest emotional, psychischer Schmerz hat immer etwas zu tun mit dem Gefühl von getrennt sein. Und Heilung oder das, was diesem Schmerz hilft, zu lindern oder gar zu transformieren und in Heilung zu bringen, ist das Gefühl, mit etwas oder mit jemandem wieder oder neu verbunden zu sein. Mhm. Trennung, Schmerz, wieder verbunden sein, Heilung. So, mal ganz, ganz holzschnittartig dieses Gefühl. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum man dann diesen Satz sagen kann, das steht bei mir auf irgendeiner Postkarte drauf, alleine sein zu müssen, ist das Schwerste. alleine sein zu können, ist das Schönste. Also, dass wenn ich mich getrennt fühle, ist es hart. Wenn ich mich verbunden fühle, dann kann ich selbst physisch alleine sein, aber ich bin ja verbunden. Ich fühle es in mir, dass ich mit Eltern, mit Geschwistern, mit Freunden, mit Ahnen, mit Generationen vor mir in Verbindung stehe und diese Kraft zu mir fließt, egal wo ich bin. Und an Weihnachten ist irgendwie hat es diesen eigentümlichen Charme, dass bei nahezu allen ganz stark diese Antenne wach wird, die sagt, mit wem bin ich eigentlich verbunden? Oder vielleicht noch viel, viel urtriebiger, ich möchte endlich wieder mit jemandem verbunden sein. Selbst wenn mich meine Eltern oder meine Geschwister auf die Palme bringen, an Weihnachten fahre ich hin, weil das kann doch nicht sein, dass ich mich mit ihnen nicht, also ich will mich mit ihnen verbunden fühlen, auch wenn ich sie gerade doof finde. Oder wir uns wieder tanken und was auch immer. Aber, und alle machen es, weil es wirklich allen irgendwie so in dieser tiefen Sehnsucht geht, wieder Teil der eigenen Lebensgeschichte, Familiengeschichte, Nachbarschaftsgeschichte, egal in welchen Zusammenhängen man sich identifiziert, da dann wieder dazu zu gehören. Und das ist, wenn du mich fragst, wahrscheinlich mit der größte, nicht das größte Geheimnis, sondern der größte Antrieb, warum Weihnachten so kraftvoll bei so vielen sich im Herz und in der Emotion und im Gefühl meldet. Ich würde auch sagen, das ist der Grund, warum ganz viele bei Trauerfeiern ein ähnliches Gefühl haben wie an Weihnachten. Nicht so sehr, weil sie sagen, ich gehe zur Trauerfeier, weil ich jetzt was Religiöses haben will. Mhm. Ich gehe jetzt in den Weihnachtsgottesdienst, weil ich was Religiöses... Die gibt's, ganz klar. Also die gibt es und die wird es auch immer geben und es hat auch seine ganz klare Berechtigung. Ich glaube aber, dass dahinter ganz viele zu einer Trauerfeier gehen und sagen, ich möchte mich verbunden fühlen mit dem Mensch, der verstorben ist, mit der Geschichte, weil ich zum Freundeskreis gehöre, zum Familienkreis gehöre und da möchte ich wieder in Verbindung treten. Ich behaupte, Fabian, dass dieses Gefühl, mit anderen wieder verbunden zu sein, was Religiöses ist. Aber mich würde mal interessieren, was du mit dem Wort religiös selbst verbindest.
Ich hänge noch so ein bisschen bei dem Punkt, den du gemacht hast, dass Menschen, die auf Trauerfeiern gehen, vielleicht in erster Linie gar nichts Religiöses suchen. Und da würde ich schon ein Fragezeichen dahinter machen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Antwortversuch auf deine Frage, was ich unter religiös verstehe, weil ich ganz oft, wenn ich im Gespräch bin mit den Hinterbliebenen, ganz oft so eine Spannung wahrnehme. Auf der einen Seite, wenn ich irgendwie frage, ja, wie sieht's denn aus? War er oder sie denn gläubig? Dann kommt, das kennst du wahrscheinlich auch, dann kommt oft so, ja, also, er ist jetzt nicht in der Kirche, nee, eigentlich nicht. Und das erlebe ich auch bei Trauungen, witzigerweise, da frage ich auch immer, wie sieht's denn aus, welche Rolle spielen Gott oder Spiritualität, Religiosität in eurem Leben? Dann kommt auch ganz oft, ja, also früher war ich öfter in der Kirche und heute gar nicht mehr. Das ist das eine so, dass Menschen ganz oft sagen, nee, also Kirche, nee, das ist nix, ja, dann, das sind dann wahrscheinlich die dann vielleicht Weihnachten geht man halt noch so, ne? Auf der anderen Seite ist dann ganz, ganz oft schon eine tiefe Sehnsucht nach dem, was ich jetzt so als, oder was man vielleicht auch so landläufig irgendwie vom Volksglauben her als religiös bezeichnet. Also wie oft ist es denn so, dass wir im Trauergespräch dann irgendwie so an den Punkt kommen, ja, der ist jetzt ein Engel, der passt jetzt auf uns auf, oder ich muss an einen Moment denken, wo ich bei einer Trauerfeier war und dann, das war, ich habe letztens schon erzählt von dieser Trauerfeier mit den vielen Motorradfahrern und dann hat einer von den Freunden vom Verstorbenen hat dann so Musik gemacht und dann hat irgendwie die Technik gestreikt und hat danach zu mir gesagt, das war der, das hat ihm nicht passt, ja. Das sind natürlich so Floskeln, so dahergesagt, aber da spricht schon, glaube ich, zu großen Anteilen eine ganz, ganz große Hoffnung raus und vielleicht auch sowas wie ein Glaube, dass es irgendwie doch noch, ja, so eine Verbindung gibt, ne, zum Verstorbenen. Oder dass es vielleicht auch, weiß ich, muss ja nicht gleich ein Leben nach dem Tod sein, aber dass irgendwie das, was jetzt hier auf Erden war, dass das jetzt noch nicht so ganz vorbei ist. Und deswegen glaube ich, da steckt schon sehr, sehr, sehr viel mehr Religiosität drin, als man so auf den ersten Blick sieht. Oder auch, wenn es darum geht, vielleicht noch ein Punkt, wenn es darum geht, was machen wir denn noch am Grab zum Beispiel oder in der Trauerhalle, dann kommt schon auch immer wieder, ach, so ein Vaterunser, das wäre schon schön. Und dann ist es schon vordergründig schon auch oft so, ja, das gehört halt dazu. Aber ich merke dann schon, das hat schon eine große Bedeutung für die Menschen. Das gibt Halt und ja, das ist dann schon auch so eine, da ist dann schon auch sehr viel Verbindung da. Oder wie nimmst du es wahr?
100% so. Und die, jetzt lohnt sich sehr an der Stelle, Fabian, dass wir auch in unserem Leben einige Semester in der Theologie verbracht haben. Da sind natürlich viele Wörter, die verwendet werden, aber die eigentlich gar nicht so trennscharf sind oder wo sich, was man meint, mit dem Wort zu verbinden, sich nicht so ganz unbedingt mit der Bedeutung überschneiden. Also das beste Beispiel ist ja einfach religiös. Also wenn man dieses Phänomen oder dieses Wort religiös nimmt, und du hast es ja angedeutet, wenn wir fragen, so war der Verstorbene religiös, dann so kommt ganz oft, ja, ein Kirchgänger war er nicht. Ja. Und dann, so, und wenn wir Korinthenkacker wären, müssen wir ja sagen, das war aber nicht die Frage. Es war nicht die Frage, ob er Kirchgänger war, es war die Frage, ob religiös ist. Und dann guckst, also was ist dann die eigentliche Frage? Ja, religiös. So, und jetzt, Achtung, Nerd-Alarm. Im Lateinischen kommt es vom Wort religere und das heißt Rückbindung. Also eine religiös zu sein bedeutet, was ist mein Bedürfnis, woran ich mich rückbinde, wie ein Anker. Woran mache ich mich fest? Also die klassischen religiösen Fragen wären, wo komme ich her, wer bin ich, wo gehe ich hin? Das sind die klassischen religiösen Fragen, aber dahinter steckt immer das Bedürfnis, woran mache ich mich sinnhaft fest?
Ja.
Und natürlich ist dann der Punkt, und deswegen ist, glaube ich, auch klar, warum für uns beide die meisten, die wir treffen, fast notwendigerweise religiös sein müssen, nicht in einem kirchlich-christlich genuinen engen Sinne, also nicht, weil die sagen, ich glaube an Gott oder ich glaube an Christus oder ich gehe in die Kirche, das wäre Christlichkeit und Kirchlichkeit, sondern Religiosität bedeutet, dass die etwas haben, woran sie sich sinnhaft festgemacht haben. Also selbst, du hast ja die Gruppe mit den Motorrädern oder mit den Motorradfahrerinnen und Fahrern erwähnt, so selbst die würden sich ja an ihre Gemeinschaft und an ihrem Motorrad festmachen, also an dem, was sie damit erleben. Also ist für sie dieses Treffen der Motorradfahrerin, des Chapters oder irgendwo auch immer die organisiert sind, ist ja für sie sozusagen, das ist ihre religiöse Gemeinschaft, weil sie sich gemeinsam an etwas festmachen. Und das muss
gar nicht. Das darf ich aber nicht einem oberschwäbischen Pfarrer erzählen. Entschuldigung.
Ja, doch, gerade ne. Also, und eben nicht, weil es einen Bezug aufs Jenseits oder auf Gott hätte, also einen Transzendenzbezug, sondern weil es ganz im Hier und Jetzt ist. Und ich glaube auch so dieses, wenn wir jemanden fragen, was ist dir wichtig in deinem Leben, dann kannst du eigentlich die Uhr danach stellen, dass jemand sagt, zu Recht auch, ja, meine Familie. Also mein Partner, meine Partnerin, meine Kinder oder auch die Eltern, Geschwister, so. Je nachdem, welche Erfahrungen man mit Familie gemacht hat. Aber ganz viele sagen meine Familie. So. Und da kannst du sehr par excellence durchbuchstabieren. Die Rückbindung an Familie, weil ich dann eingebunden bin in eine Gemeinschaft. Daran mache ich mich fest. Dadurch, durch meine Herkunft, weiß ich, wer ich bin, was mich geprägt hat. Da sind andere mit mir groß geworden, mit denen teile ich gemeinsame Erlebnisse, die prägend waren und. Natürlich ist deswegen Familie immer religiös aufgeladen, aber nicht, weil sie ein Verweis auf Gott ist, nicht zwingend, sondern weil sie identitätsstiftend ist, Verbindung schafft zur eigenen Geschichte. Das war das, was wir vorhin angedeutet hatten. Und das findet natürlich in Weihnachtsgottesdiensten genauso statt. Ne? Also dann wieder dieses Gefühl sich holen, wieder rückgebunden zu sein an eine Erinnerungsgeschichte. Und dieses Rückbindung an, das ist so unfassbar wertvoll. Und bei einer Trauerfeier, da machen wir ja als Rednerinnen und Redner, machen wir ja eigentlich durch eine gute Rede, dass die Gäste, die da sind, rückgebunden werden an die Erlebnisse. Und wenn die Erlebnisse auch noch, also wenn wir genug Erlebnisse zum Beispiel im Vorgespräch erfahren, die schön waren, dann können wir sogar ganz vorsichtig uns trauen und sagen, diese Erlebnisse waren sogar gute Erfahrungen. Dann dürfen wir sogar diese Erlebnisse die zumindest, die wir erfahren haben, sogar auch noch vorsichtig positiv deuten. Und dann gibt es die Chance natürlich in dieser Rückbindung an diese positiven Erlebnisse, an die schönen Erfahrungen, sowas wie eine, ja, wie Heilung, weil dann alle nicht einzeln für sich trauern in der Trauerfeier, sondern sie sind dann rückgebunden an die Gemeinschaft von denjenigen, die sich jetzt gemeinsam liebevoll an die guten Erfahrungen erinnert. Und das ist natürlich einerseits super kraftvoll und andererseits aber auch in diesem ganz existenziellen Sinne zutiefst religiös, ohne kirchlich und christlich sein zu müssen. Und so würde ich erstmal, hast du mich gar nicht gefragt, aber jetzt, wenn ich mich quasi so mit dir im Gespräch schlau rede, würde ich sagen, ja, eigentlich finde ich, ist das schon ganz nah am Kern von dem, was, glaube ich, in Trauerfeiern und auch in unserem Fall in freien Trauerfeiern so besonders wirken kann.
Ich finde, jetzt, wenn du gerade so redest, entdecke ich so eine ganz spannende Parallele. Du hast von diesen Erinnerungen erzählt und diese Erfahrungen, die jeder und jede mit dem Verstorbenen oder der Verstorbenen gemacht hat. Und wenn ich die so erzähle, dann erzähle ich davon immer im Präsens, also in der Gegenwartsform. Ne? Ich erzähle nicht und dann, also so, und dann hat sie das und das gemacht, sondern und dann lernt sie so und so kennen und es ist Liebe auf den ersten Blick und nicht, es war Liebe auf den ersten Blick. Und da gibt es ja auch eine ganz spannende Parallele zu unserer eigentlichen Profession, ne? Wenn du denkst an Gründonnerstag, das ist für alle, die jetzt nicht so präsent haben, der Tag des letzten Abendmahls Jesu. Und wir feiern ja 52, 53 Mal im Kirchenjahr mindestens an jedem Sonntag das letzte Abendmahl quasi und erinnern uns daran. Und an Gründonnerstag ist in der Liturgie immer so ein kleiner Reminder, am Abend vor seinem Leiden oder am Abend, da er verraten wurde. Und dann kommt eben der Satz, das ist heute. Und das weiß ich noch, du erinnerst dich vielleicht auch an die Vorlesung von Professor Odenthal, Liturgie.
Grüße gehen raus,
Professor Andreas Odenthal. Das war dem immer ganz wichtig, so dieses Gegenwärtige, dass dieses Ereignis, das irgendwie 2000 Jahre her ist, eben ganz gegenwärtig ist. Und ich glaube deswegen, das fällt mir gerade so ein, dass ich konnte bisher nicht so wirklich, oder doch schon, ich konnte schon greifen, aber warum ich es in Präsens erzähle, aber es ist halt schon, es schafft nochmal eine ganz andere Gegenwart und ich kann ganz anders rückbinden.
Jetzt, wo du die Vorlesungen von Andreas Odenthal erwähnst, zur Liturgie, also die, ich habe die gefeiert, gar keine, ja. Also fand die legendär gut.
Absolut.
Und da, jetzt, wo du sagst Ping-Pong, ich erinnere mich nämlich, dass er an der Stelle sogar noch weitergegangen ist und hat gesagt, so, wissen Sie, also liebe Studierende, ne, also denken Sie dran, der Teil des Gehirns, so in dieser, also quasi Liturgie, Seele, in der Zusammenschau mit Psychoanalyse und Ritualforschung, sondern sagt er, denken Sie dran, der Teil des Gehirns, der sich erinnert, der kann nicht zwischen Vergangenheit und Gegenwart unterscheiden. Ich muss die Zunge zergehen lassen. Ich sage es nochmal, der Teil des Gehirns, der sich erinnert, kann nicht zwischen Vergangenheit und Gegenwart unterscheiden. Mhm. Und dann denkst du so, hä, ja, natürlich kann ich zwischen Vergangenheit, ich weiß doch, wenn jemand sagt, es war Weltmeisterschaft 2014, ja, ist Vergangenheit und dann kann ich ausrechnen, wie viele Jahre waren, ja, intellektuell. Ich kann jetzt intellektuell rechnen, wie viele Jahre war der letzte Weltmeistertitel her, 2014 in Brasilien, so, das kann ich. Aber wenn ich wissen will, wie ich mich gefühlt habe, als ich im Fernsehen gesehen habe, dass Mario Götze das Tor geschossen hat, in dem Moment, wo ich mir erinnere, ist dieses Gefühl wieder da. Also wie Tom Bartels sagt, mach ihn und er macht ihn. Also das ist so, in dem Moment ist es da.
Ja.
Oder wenn ich sage, ich erinnere mich an meinen ersten Kuss oder was auch immer, dann in dem Moment, ich mache die Augen zu, dann habe ich das Gefühl, wie, als wäre es jetzt. Und so wie du es gesagt hast im Gründonnerstag in der Liturgie, das ist heute. Also so das ist tatsächlich nicht nur so von uns beiden jetzt so eine nette Behauptung, irgendwie so aus unserer gefühlten Praxis, sondern die ist echt, die ist valide. Warum natürlich dann auch Erinnerungen so besonders sind, weil in dem Moment, wo sie wach werden, der Teil, der sich erinnert in uns, also auch in unserem Gehirn, der denkt immer jetzt. Und dann, und deswegen ist auch das Herz, also das Herz für mich als Sitz des Gefühls und der Gefühle, alle Gefühle, die dann durch Erinnerungen wach werden, die in meinem Herz wach werden, die sind ja deshalb so schön störrisch. Also wenn jetzt jemand sagt, keine Ahnung, jetzt geht nach einer Trauerfeier ein Dreivierteljahr, Jahr, anderthalb, was auch immer, es geht jetzt einfach Zeit ins Land, richtig lange. Und dann kommt jemand und sagt, ja, ist jetzt wieder alles gut. Ist jetzt ja auch lang her.
Ja, ist es.
So. Und dann merkt man, wie also sorry, wenn ich es jetzt so hart sage, wie dumm diese Aussage ist oder wie unterkomplex diese Aussage ist, weil sie halt völlig ignoriert. Also der hat quasi nur gerechnet, da hat der Kopf gerechnet, wie lang ist jetzt die Trauerfeier her? Ja, da muss doch gut sein. Aber das Herz, ja, das kann ja mit diesem intellektuellen Konzept von, das ist doch so lange her, gar nichts anfangen. Das Herz sagt immer, das würde auch nur nach 50 Jahren sagen, ich vermisse ihn oder sie.
Ja, und genau. Und die Person fehlt ja nach einem halben Jahr genauso wie nach einem Jahr. Also das ist ja nicht wieder da. Also das ist ja allein schon deswegen, ja.
Es entkommt nur, also die Zeit, die vergangen ist, halbes Jahr, Jahr, 2 Jahre, 10 Jahre, ja. Egal. Die Zahl, die ins Land geht an Zeit, die macht, wie du sagst, die Trauer nicht kleiner. Sie ist nur die Erkenntnis, ich habe es trotz dieser Traurigkeit überlebt.
Ja.
So, ich habe es geschafft, weiterzuleben, aber nicht trotzdem oder deshalb, sondern ich habe es einfach nur überlebt. Bin so weit gekommen und meine Traurigkeit ist mit mir mitgegangen, die hat ihren Platz gekriegt, ich konnte mich mit ihr arrangieren, ich konnte ihren Platz, wie auch immer, aber es ist nur die Zeit, ich habe es halt so lang geschafft, aber nicht, es gibt die Perspektive, glaube ich, nicht, dass sie verschwindet. Ne? Und da gibt es von Dietrich Bonhoeffer, gibt es einen ganz schönen Briefwechsel, den er aus dem Gefängnis an das Ehepaar Bethge geschrieben hat, und da sagt er, so diese Lücke, die soll man auch gar nicht schließen, die Lücke, die soll man viel mehr offen halten. Weil die Lücke, also die Lücke des Menschen, von dem man sich verabschieden musste, die ist es ja, die Verbindung stiftet. Das, was mir fehlt, steht symbolisch für all diese kraftvollen Erlebnisse und die verbinden mich. Und würde jemand diese Lücke schließen wollen, Klammer auf, was gar nicht geht, Klammer zu, das käme ja fast so gleich, als würde man versuchen, diesen Menschen ein zweites Mal auszulöschen, nämlich dann noch in der Erinnerung. Also ist die Lücke gar nicht nur etwas allein Schmerzhaftes, sondern was unfassbar Wertvolles, weil es die Brücke baut zu dieser tiefen Verbindung. Und da wiederhole ich mich gerne. Und das, was Verbindung stiftet, ist das, was auch auf lange Sicht hin, großes Wort, aber tatsächlich heilt.
Ich habe jetzt gerade hier nochmal geguckt und wenn ich es auf die Schnelle richtig rekonstruieren kann, dann wurde 2022 trat in Kraft von der Weltgesundheitsorganisation ICD-11, also eine Klassifikation von Krankheiten und Gesundheitsproblemen, und da ist die anhaltende Trauerstörung drin. Das, ich weiß schon damals, als ich das gesehen habe oder gehört habe, fand ich es unglaublich. Also ich glaube, da gehört schon viel dazu, aber so, es trägt schon auch nochmal dazu bei, so dieses, na, so was du so ein bisschen anklingen hast lassen, so jetzt ist aber irgendwann auch mal gut, jetzt ist ja ihr Mann oder ihre Frau ist jetzt ja auch schon ein Jahr tot, da muss man jetzt ja auch mal ein bisschen der Kopf nach vorne, so, also es ist so generell natürlich der schwierige Umgang dieser Gesellschaft mit Trauer oder das so. Wir hatten es ja auch bei der Musik, The Show Must Go On, und das halt irgendwie im negativen Sinn gedeutet. Jetzt ist aber gut, jetzt sucht sich mal jemand anderes schon. Ne?
Ja, ich werde dieses Mantra in meinem Leben, glaube ich, bestimmt noch 1 Million Mal sagen. Ich bin nicht krank, ich bin nur traurig.
Ja.
So, also als würde jemand auf die Idee kommen, sich für seine Freude oder für seine gute Laune zu entschuldigen. Yeah. Also so macht ja auch niemand. Also warum sollte ich mich für andere Gefühle entschuldigen? So, das ist, sie gehören dazu und es hat einen Grund, warum sie dazugehören. Es hat ja einen Grund, warum ich traurig bin. Es hat ja einen Grund, warum ich das auch körperlich spüren, warum Tränen fließen, warum die Gründe gibt es, und die sind alle wichtig.
Ja, klar.
Und ich glaube, das ist sogar, ich würde, so wie du sagst, dass es oft so diese Erwartung vom Umfeld gibt. So, jetzt wäre es mal wieder Zeit. Und fast noch fieser ist, wenn man diese Erwartung so verinnerlicht hat, dass man sie an sich selbst stellt. Also das quasi zum Beispiel, ich habe einmal, in der perfekten Welt würde ich mir wünschen, dass ich es nie erleben muss, aber ich habe einmal bisher eine Familie begleitet, da ist die Mama in der Familie gestorben, also Mann mit zwei Kindern, also zwei Töchtern, ist zurückgeblieben. Und da ist so mein Wunsch beziehungsweise meine Sorge gewesen, boah, hoffentlich fällt der nicht in die Falle, jetzt quasi nur noch stark zu sein. Weil ich muss da jetzt, ne, für die zwei Mädels da sein und ich muss gucken, dass wir irgendwie genug Geld haben und ich muss gucken, dass der Alltag läuft, ich muss gucken, ne, ja. Da ist jetzt, und dann sagt er oft so eine fiese kleine Stimme, so, ich muss jetzt funktionieren. Und in Teilen muss er es ja auch. Also das ist ja das Harte. Er muss in Teilen auch funktionieren. Aber wenn du das so verinnerlicht hast, so, es darf jetzt gar keine Zeit sein, Stichwort störrisches Herz, das macht nur eine Zeit lang mit. Und irgendwann sagt es ja, aber jetzt brauche ich auch Platz, damit ich mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abreagieren kann, damit diese angestaute Traurigkeit, dass die irgendwie raus kann. Sonst ist die wie eingeloggt in diesem Körper. Und ich glaube, wenn dieses Phänomen entsteht, ohne dass wir jetzt Ärzte sind und es ist, ne, ist jetzt die Erfahrung aus der Art, wie wir Trauernde erleben, ist es gespeist, dass ganz viele, die sich nicht zugestehen, diese Traurigkeit auch ganz körperlich zu erleben, dass vielleicht da irgendwann so ein, ja, wie so ein Konflikt entsteht, ein Teil will raus, dann drückt die wieder irgendwas in einem selber den Deckel drauf und dann darf es wieder nicht raus, dann muss es mit noch mehr Kraft kommen. Und dann gibt es, glaube ich, vielleicht irgendwann so ein komisches, also so eine Situation, in der man wie merkt, eigentlich müsste es raus, aber ich komme da nicht mehr hin. Weil ich habe so lange den Deckel erfolgreich draufgehoben, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich ihn runterbekomme. Und dann ist es vielleicht tatsächlich so, aber deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, wir würden, glaube ich, beide unfassbar gerne dazu ermutigen, alles, was an Traurigkeit da ist, genauso selbstverständlich rauszulassen wie Freude und andere Gefühle, weil es einen Grund gibt, warum die sich so schön und intensiv und manchmal auch anstrengend körperlich zeigen.
Und das trifft ja in vielen Punkten auch auf Weihnachten zu.
Ja, ist auch anstrengend, ganz oft, stimmt. Weihnachten kann auch was sehr Anstrengendes haben.
Zeigt sich körperlich.
Ja.
Es ist spannend, ich habe jetzt gerade noch so den Gedanken gehabt, also solange wir trauern, ist auf jeden Fall noch diese Verbindung spürbar. Wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel, also um meine Oma, die ist schon 16 Jahre tot, aber natürlich trauere ich trotzdem noch, ne? Also so natürlich in anderen Facetten wie jetzt kurz nach dem Tod oder so, aber es gibt halt immer noch diese Verbindung und deswegen glaube ich schon, solange wir trauern und es zulassen, sind wir auch in Verbindung. Rückbindung.
Ja, und Weihnachten ist eine super Gelegenheit, auch mal die Fassung zu verlieren. Nicht, weil man abspackt und sich zankt und streitet, sondern ist ein wunderbarer Moment, die Fassung zu verlieren, vielleicht auch sogar mal miteinander zu weinen oder sich miteinander zu freuen, um Gottes Willen, also in alle Richtungen die Fassung zu verlieren, weil das Schöne an Weihnachten ist ja der Alltag, ne? Arbeiten gehen müssen, Schule, Kita, alles Mögliche, alle diese Rahmen, äußeren Rahmenbedingungen, die einen ja auch in so einer Fassung halten, die sind ja auf Pause gestellt. Und damit sagt irgendwie ja alles, so alles, was Rahmenbedingungen ist, ist auf Pause gestellt. Deswegen verlieren wir mal gepflegt jetzt die Fassung miteinander. Da ist Weihnachten eine wunderbare Gelegenheit. Und Fabian, wenn du mir gestattest, zum Abschluss würde ich in unser beider Namen ergänz gerne, aber ich würde in unser beider Namen an alle, die jetzt den Podcast hören, Weihnachten vor der Tür stehen und die jemanden vermissen an Weihnachten und vielleicht auch dieses Jahr an Weihnachten zum ersten Mal diesen Menschen vermissen, dass wir beide ganz besonders an sie und an euch denken und dass wir allen, die unter dem Weihnachtsbaum auch traurig sind und jetzt Lust haben, gepflegt miteinander und liebevoll die Fassung zu verlieren, dass wir ihnen und euch allen von ganzem Herzen ein besonderes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen möchten.
Ja, absolut. Und das ist natürlich so ein bisschen nach dem, was du Schönes gesagt hast, so ein bisschen nicht so wichtig. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn es euch gefällt, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst auf dem Portal eures Vertrauens. Denn da bricht jetzt der Kabarettist auch mir durch, denn das wäre für uns ein ganz, ganz wunderbares Weihnachtsgeschenk.
Stimmt.
Gell? Da freuen wir uns, dass wir einfach so ein bisschen, natürlich klar, wir wollen natürlich auch diese Gedanken mit möglichst vielen Menschen teilen, und wenn es euch gefällt, dann empfehlt es gerne weiter und abonniert und rezensiert und so weiter und so fort. Und ansonsten hast du schon gesagt, allen ein frohes, vermutlich auch gesegnetes Weihnachtsfest.